Ich nehme an, der Predigtzettel hat, ups, hat der von euch schon genommen, dass ihr die nötigen Notizen machen könnt und es nachher, je nachdem, anwenden in eurem Leben, hoffe ich. Letzten Sonntag hat der Christoph ermutigende Predigt gehabt und ich würde eigentlich hoffen, dass ihr alle am Mittagstisch über die Predigt geredet habt und auch Schritte geplant habt und die angewendet habt, jetzt in einer Woche lang. Nämlich von unserer Hoffnung Ausdruck geben, von unserer Hoffnung weiter erzählen. Und jetzt kommen wir ins vierte Kapitel vom ersten Petrusbrief. Es geht einfach sukzessiv weiter. Und das ist noch gäbig, wenn man so durch einen Brief predigen kann. Dann sieht einfach der Text, was es zu sagen gibt. Und so gäbig ist, dass ich relativ neu bin. Und dann kann ich einfach frisch vor Leber weg sagen, wie ich weiß nicht, wann man sie auf die Zehen stehen, oder? Und das gibt mir eine gewisse Freiheit. Das ist noch angenehm, wenn man neu ist. Ich nehme an, viele von euch, oder wahrscheinlich alle, sind einfach beim Doktor gewesen, wegen irgendetwas. Die haben gebrochene Knochen gehabt, die anderen haben Haut und Fleisch aufgeschlitzt und da ein bisschen Lanaien, Messerwunden und so. Wir haben als Familie in den Philippinen ein Jahr lang neben einem Heim gewohnt, das für kriegsverwundete Kinder war. Und die hatten ein Bein oder anderthalb Bein weniger, einen Arm oder so hat gefehlt und andere Sachen. Und wenn die geschüttet haben mit ihren Krücken und mit ihren eigengemachten Prothesen, wo sie um einen Stumpf und so ein paar Lümpen herum gelieren, dass es weniger ripst auf der Prothese vom Holz, dann hat das ganz anders ausgesehen. Die Kurve aber mit dem Bein ein bisschen anders genommen mit Krücken, als wir, die normal laufen können. Da leidet man, wenn man das sieht. Und die das so haben, die leiden auch. Aber die Kinder, die kriegsverwundet waren, die haben auch innere Wunden gehabt. Dann haben ihre Eltern haben nicht mehr gelebt. Sie sind umgekommen im Krieg. Das gibt verborgene Wunden, die wehtun. Wenn ihr denkt, was vor einer guten Woche in Frankreich passiert ist, die sind im Spital. Die meisten werden wieder zurückkommen, werden wieder weiterleben und arbeiten können. Und andere sind nicht mehr ins Spital gekommen. Und die haben jetzt Angehörige, die innere Wunden haben, die innerlich leiden, die ihnen wehtun, verborgene Wunden. Und da kommt jetzt der Petrus weiter im vierten Kapitel. Und er redet über unsere inneren Wunden, über die Erinnerungen, die wir haben, über den Film, der plötzlich wieder abläuft, wenn wir in eine gewisse Situation kommen, über die Sachen, die Schmerzen verursachen in unserem Leben, redet der Petrus. Wunden, vielleicht sind es Wunden von der Ablehnung, vielleicht sind es Wunden von Verlassenheit, von Einsamkeit oder Wunden, wo Leute gesehen haben, ja, du bist nichts wert. Auf den kommt es nicht drauf ab. Das tut weh innerlich. Und die inneren Wunden haben meistens länger zum Heilen als die äußeren. Sowieso, wenn wir äußere Wunden haben, wenn wir einen Gips haben, da freuen sich viele, da können sie den Namen draufschreiben und es sind alle Mitglieder mit dir, weil sie sehen und so. Bei den inneren Wunden, die wissen wir ja, wie zu verbergen. Und die zeigen wir nicht so gerne. Wo kommen die inneren Verwundungen her? Vorurteil, Ungerechtigkeit, vielleicht sogar von eigener Familie, von der Schule, von anderen Kindern, im Beruf, am Arbeitsplatz. Als Prediger und Missionar ist mir ganz klar, wir haben innere Wunden. Die haben grössere, die haben kleinere, die haben innere Wunden, die so fest wehtun vom Arbeitsplatz oder von wo immer, dass sie den Arbeitsplatz müssen verlassen und an einen anderen Ort hergehen, weil sie nicht mehr drüber kommen. Und der Petrus gibt heute Morgen uns vier Prinzipien, wie dass wir an diesen Wunden arbeiten können, dass die heilen können.
werden.
Die verborgenen Wunder. Das erste Prinzip, das er uns gibt, ist: vergib. Das zweite: fokussiere an Gott. Das dritte: schau in die Zukunft. Und das vierte: hab Beziehungen, wo der andere Leute weiterhelfen können. Heute Morgen ist es so, dass wenn der Gottesdienst fertig ist, dass dann ein paar Männer und Frauen da vorne kommen. Und wenn du innere Wunden hast oder sonst etwas hast, was du gerne willst, dass jemand von diesen Männern oder diesen Frauen für dich betet, dann darfst du da vorne kommen und denen sagen, in zwei Sätzen: das ist mein Problem, das ist meine Wunde, würdest du für mich beten? Und dann tun die für dich beten und du darfst dann als gesegnete Person weiter in diesen Tag gehen. Also, der erste Vers im 4. Kapitel: weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn. Mit dem gleichen Sinn wie Jesus sollst du dich bewappnen. Hat Jesus Wunden gehabt? Die äußerlichen Wunden, die kennen wir. 7 hat er gehabt. 4 Nägellöcher, eine Dornenkrone, am Rücken hat er geblutet. Was noch? Atlanze. Das gibt 7. 7 Wunden. Die hat man gesehen. Da hat er geblutet. Das hat wehgetan. Über die inneren Wunden hat man dann eigentlich nicht geredet. Die verborgenen Wunden, die Jesus hatte. Schmerzen, die mehr wehgetan haben als der Lanzenstich in der Seite. Schmerzen vor Verleugnung. Schmerzen vor Ablehnung, Schmerzen vom Hass. Und das braucht Zeit, für, dass wir das verarbeiten können. Es braucht Zeit, dass unsere Emotionen heiliger fahren können. Länger als die körperlichen Wunden. Er sagt: ich habe gelitten und ich verstehe dein Leiden jetzt. Ich verstehe deine inneren Wunden, sagt Jesus. Ich spüre dich, wie es dir geht, innerlich. Er weiß, was es ist, wenn er ist misshandelt wurde. Wenn er ist abgelehnt wurde, wie wir in verschiedenen Situationen. Und Petrus sagt: wenn du willst, dass die inneren Wunden geheilt werden, dann musst du die gleiche Einstellung haben wie Jesus. Was hat er am Kreuz gesehen? Vater, vergib ihnen. Und er gelitten hat, innerlich, äußerlich. Vater, vergib ihnen. Jesus hätte doch 10'000 Engel rufen können und die wären ihm kommen, befreien, und er hätte nicht ins Kreuz müssen. Das hätte er können. Aber damit er uns versteht, was wir durchmachen, war er bereit, das Leiden auf sich zu nehmen und hat sogar sagen: Vater, vergib ihnen. Vergib ihnen, was sie mir antun. Dem Täter vergeben, der die Wunden uns zugeführt hat. Warum tun wir vergeben? Weil Gott dir ja schon vergeben hat in der Vergangenheit. Er hat dir schon so manchmal vergeben, dann kannst du auch aus voller Überzeugung den anderen vergeben. Und du wirst auch in Zukunft wieder Vergebung brauchen. Dann darfst du doch jetzt den anderen auch vergeben, die dich verletzt haben. Es gibt aber gäng wieder Leute, die tun Brücke, die sie über die Schlucht bringen, auf die andere Seite vor sich zu suchen, abbrennen, abreißen und dann kommen sie nicht mehr weiter. Einer hat gesagt: ich kann diesem Mann nicht vergeben, was er mir angetan hat. Und wenn das jemand sagt, ich kann dem nicht vergeben, dann ist die biblische Antwort darauf: ich hoffe, dass du gar nie sündigen tust. Weil, als du das letzte Mal das Vater unser gebetet hast, hast du gebetet: vergib mir meine Sünden, wie ich den anderen vergebe. Wie ich den anderen vergebe. Wenn ich den anderen nicht vergebe, dann fehlt die Vergebung. Bei mir auch. Die kommen uns auch nicht über. Wenn wir das so beten. Ehrlich. Vergib mir, wie ich den anderen vergebe. Das bringt dann aber Linderung, wenn wir vergeben. Dann können wir weitergehen. Hebräer 12, 15 sind. Und seht darauf, dass nicht jemand von Gottes Gnade versäumt, dass nicht eine bittere Wurzel aufwächst, beschwerlich wird und die vielen durch sie befleckt werden. Wenn du nicht vergisst, dann wird das Leben beschwerlich. Und es gibt Krach und es knorzt im Kölz. Jedes Mal, wenn es dir wieder in den Sinn kommt, dann steigt der Blutdruck, dann wächst Zolkus, wir haben ein Problem. Am anderen nicht mehr übernehmen, sondern ihm vergeben. Wenn du heisse Kohle in die Hand nimmst und einem anderen antreiben willst, dann verbrennst du dich selber. Wenn du nicht vergisst, tust du dir mehr weh als dem anderen. Der andere hat es wahrscheinlich schon vergessen. Aber du nicht. Du drehst es nachher. Vergeben. Vergeben. Am anderen nicht mehr übernehmen. Hiob lesen wir, du zerfleischst dich in deinem Zorn selbst. Wenn wir nicht vergeben, erlauben wir den anderen, dass wir uns selber fertig machen. Und wenn wir dann vergeben würden, dann können wir frisch, fröhlich weiterleben und vorwärts gehen. Also das erste Prinzip von Petrus, vergib. Vergib denen, die dir verborgene Wunden zugeführt haben. Und das zweite ist, im zweiten Vers, fokussier an Gott. Im zweiten Vers heißt es, ihr sollt ja die noch übrige Zeit eures irdischen Lebens nicht mehr nach der Menschenlüsten, sondern nach Gottes Willen zubringen. Der Rest von deinem Leben soll so leben, wie es Gott wünscht, wie es ihn verherrlicht. Wenn du ein Leiden hast, geh zu Gott und lehr so leben, wie er es uns in der Bibel vorgibt. Spielt gar keine Rolle, was in der Vergangenheit passiert ist. Es kann etwas Kleines sein, das danach geht. Es kann etwas, wo mit euch ein riesengroßes sein, aber es kann vergeben werden. Es spielt keine Rolle, was es ist. Vergeben. Wichtig ist, in welche Richtung gehen wir jetzt vorwärts? Gehen wir in die richtige Richtung vorwärts, Gott entgegen? Oder bleiben wir in der Vergangenheit stecken und drehen es im Kreis? Das braucht eine geistige Umstellung. Es braucht eine Umstellung im Herz, eine Umstellung in unseren Gedanken. Die Vergangenheit können wir nicht ignorieren. Matthäus 5, 4. Glücklich sind die Traurigen, denn Gott wird sie trösten. Aber es ist ein Unterschied zwischen traurig sein und ständig über das zu jammern. Es ist ein Unterschied zwischen traurig sein und auszurufen wie ein Rohrspatz. Es ist ein Unterschied zwischen traurig sein und zu täupeln. Das ist einfach nicht das Gleiche. Traurig sein, ja. Zu verarbeiten, ja. Und dann Gott entgegengehen, weitergehen, den Vorfall vergeben, der mich verletzt hat. Ausrufen, nachtragen, heisst es, ich will die Vergangenheit nicht verarbeiten, ich will mich lieber im gleichen Dreckgang wieder drehen. Wir wählen, ob wir vergeben. Wir wählen, ob wir in Gottes Richtung weitergeben. Wir wählen, ob wir an Gott fokussieren, an Jesus, an unserem Helfer, an unserem Heiler. Oder ob wir uns im Schlechten drehen. Gott kann aus Schlechtem Gutes machen. Aus einem Negativzeichen kann er ein Pluszeichen machen. Das ist Gott. Er kann es verändern, dass du dann aus deiner negativen Erfahrung, die du gemacht hast, anderen kannst weiterhelfen in einer ähnlichen Situation. Das Geheimnis ist, vergeben, an Gott fokussieren. Das heisst, ich lese sein Wort, ich bin in Gemeinschaft mit anderen, ich gehe weiter und ihm zu vertrauen. In Vers 23 vom 2. Kapitel lesen wir, wenn er beleidigt wurde, gab er es nicht zurück. Wenn er leiden musste, drohte er nicht mit Vergeltung. sondern vertraute darauf, dass Gott ihm zu seinem Recht verhelfen würde. Er hat ihm darauf, hat Gott vertraut, dass er ihm helfen würde. Immer das Problem. Muss ich etwas anderes machen? Auf Gott harren, warten, die Verletzung ihm herlegen. Psalm 56, 7. Du siehst doch, wie lange ich schon umherirre. Jede Träne hast du gezählt. Ja, alle sind in deinem Buch festgehalten. Tränen tut er zählen, er hat sie im Buch festgehalten. Jesus sagt, ich habe deine Tränen gesehen, ich zähle sie. Und die Tränen, die du innerlich gerannt hast und vielleicht nie Backen abgelaufen sind. Er sagt, ich sehe deinen Schmerz. Und diesen Schmerz müssen wir nicht gängen wieder drin rühren, wie der Suppe, dass er wieder hochkommt. Das ist nicht nötig, das aufzufühlen. Aber Gott, die offene Wunde zur Pflege übergeben. Römer 15, 13. Der Gott aber der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben, damit ihr in der Kraft des Heiligen Geistes immer reicher werdet an lebendiger Hoffnung. Lebendige Hoffnung kommst du über, wenn die Wunden heilen. Hoffnung, die kannst du weitergeben, wo anderen auch weiterhelfen können. Hoffnung, Freude, Frieden können wir weitergeben, wenn wir Vergebung empfangen haben und Vergebung geben. Hoffnung, Freude, Frieden ist doch ganz etwas anderes als Elend, Depression und Ärger. Aber wir haben die Wahl. Wir wählen, welches wir weitergeben in der Gesellschaft. Und der dritte Punkt ist, in Zukunft schauen. In Zukunft schauen. Im Hiob lesen wir einmal, fass einen klaren Entschluss, streck deine Hände empor und bete zu Gott, dann kannst du jedem wieder offen ins Gesicht sehen. Unerschütterlich und furchtlos stellst du im Leben deinen Mann. Bald schon wird all dein Leid vergessen sein, wie Wasser, das versickert ist. Er fährt damit, fass einen Entschluss und dann gehst du in diese Richtung weiter. Schau der Zukunft ins Gesicht und geh nicht wieder zurück. Das heisst, um das in die Ordnung zu bringen, vergeben, an Gott fokussieren, in die Zukunft schauen, vorwärts gehen, trotz Angst. Feste Schritte vorwärts machen. Der Knüschel hat in der letzten Predigt so etwas Ähnliches gesagt, wie Standortbestimmung machen. Wo will ich hergehen mit meinem Leben? Und da kommen wir wieder dazu. Wo gehe ich her in die Zukunft? Ist das ein Leben, das ich mit Gott lebe oder mehr in meinen alten Wunden tue? Schlecht fühlen. Die Schrift sagt, das Leiden wird vergehen. Das Leid wird vergessen. Das bleibt nicht. Refokussieren, in die Zukunft schauen. Wo gehe ich her mit meinem Leben? Wo bin ich ein Zeuge für Hoffnung, wo mir Jesus gibt? Wo werde ich die Ewigkeit verbringen? In die Zukunft schauen. Denke die Zukunft. Tu dich ausrichten nach danach. Der David sagt im Psalm 34, er hört und er rettet sie aus allen ihren Ängsten. Aus allen ihren Ängsten. Der Herr ist denen nahe, die innerlich am Boden liegen. Er hilft denen, die in ihrem Gemüt schier verzagen möchte. Er kennt die Ängste. Er hat die auch durchgemacht. Und sagt, ich helfe dir, das zu überwinden. Es schmerzt. Sag's Gott, dass es weh tut. Sag ihm's. Wenn du in das Loch gehst, sag ihm's. Und du wirst Gottes Vaterliebe erfahren in dieser Situation. Die meisten von uns, wir haben lieber eine Schnellbleche. Geben wir heute ein Tablettchen und dann ist es vorbei und wir gehen weiter. Es geht nicht so mit schmerzhaften Erinnerungen. Da kann man nicht einfach ein Tablettchen nehmen. Und gleich probieren wir es gäng wieder. Wie viele Leute kenne ich, die trinken einfach eins zu viel am Abend, damit der Schmerz vorbeigeht und am Morgen haben sie einfach noch gering wieder zu. Der Schmerz geht nicht so vorbei. Es gibt nicht solche Tabletten. Wie viel weiss ich, die in die Bar gehen am Abend und eine Freundin suchen und ein paar Stunden schön und am Morgen ist das Loch wieder da. Kurze Zeit vergessen, aber keine Heilung. Schmerzlinderung, Drugs, Booze, Sex und was alles. Schmerzlinderung heisst J-E-S-U-S. Der gibt Schmerzlinderung. J-E-S-U-S. Dort gehen wir her für die innere Schmerzlinderung. Keine Schnellbleiche. Das Problem mit vielen Tabletten oder Hilfe, die uns die Welt offeriert, ist, sie halten nicht an. Es ist nur eine kurze Zeit und dann gehst du wieder drei zurück. Zweitens, es lässt dich süchtig werden. Du gehst gleich wieder ins Gleiche rein. Und drittens, es wird kein Problem lösen. Es löst es nicht. Es ist nur noch eine Ausflucht für eine kurze Zeit. Sie dringen nicht zum eigentlichen Problem durch. Schnellbleiche ist einfach unter den Teppich wischen und jetzt das nächste Mal über den Teppich laufst, stoppelst du wieder drüber. Petrus sagt im Kapitel 4, im dritten Vers, es ist schlimm genug, dass ihr früher ein gottloses Leben in Saus und Braus geführt habt. Ihr wart euren Leidenschaften ausgeliefert, der Trunksucht ergeben, dem sinnlosen Prassen und gefangen in einem abstoßenden Götzendienst. Götzendienst stoßt ab und die Leute bleiben weg. Der Zukunft ins Gesicht schauen, Gott fokussieren, dem Täter vergeben. Und das Vierte, wo der Petrus darauf hinweist, ist unterstützende Beziehungen haben. In der Kleingruppe, in der Gruppe, wo du dein Herz auftun kannst, wo du sagen kannst, was dir weh tut, und sie für dich beten. Bereits beim Adam, wo Gott den Adam geschaffen hat, hat Gott gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Du brauchst einen anderen Mensch, wo du mit ihm drüber kannst reden, was dich beschäftigt, was dir weh tut. Du brauchst den, der mit dir betet, der mit dir das angeht und vielleicht nächste Woche wieder über das Gleiche mit dir betet und nächste Woche wieder über das Gleiche mit dir betet. Wir brauchen das. Wir brauchen einander, um den Schmerz zu lindern. In Vers 8 steht, vor allem aber lasst nicht nach, einander zu lieben, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Seid gastfrei und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Gastfrei sein. Ihn ist die einladen, die dich nicht zurück einladen werden. Ihn ist die einladen, wo du vielleicht einen kleinen Knorz mitnehmen hast. Und dann merkst du, wie die Liebe das überdecken kann und es eine neue Beziehung gibt. Liebe ist ein Gegengift für Schuld. Liebe ist ein Gegengift für Ärger. Wir brauchen unterstützende Beziehungen. Im Prediger lesen wir, zwei sind besser daran als ein Einzelner, denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wir brauchen einander. Wir brauchen unterstützende Beziehungen, wenn es schlecht geht. Wir brauchen eine kleine Gruppe, die uns versteht und daran erinnert, hast du nicht vor einer Woche oder vor einem Monat Gott das und das versprochen? Wie ist das jetzt rausgekommen? Hast du es ausgeführt? Hebräer 10, 25. Einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen fern zu bleiben. Das ist nicht gut. Vielmehr müsst ihr, was? Einander ärgern. Eine Predigt hören, die dir ein schlechtes Gewissen macht. Einander richten. Vielmehr müsst ihr einander Mut machen. einander Mut machen, einander ermutigen, auf dem Lebensweg mit Gott weiterzugehen. Um das geht es in unseren Beziehungen. Dass wir einander weiterhelfen, im Glauben zu wachsen, die Person werden, wie Jesus möchte, dass wir sie sind. Einander Mut machen in unserer Situation. Und das brauchen wir alle ab und zu, dass wir, dass uns jemand ermutigen. Sei es in der Kleingruppe, sei es in der Familie, an einem Ort, wo sie dich kennen und wissen, wie es bei dir aussieht. An einem Ort, wo, wenn du krank wirst, sie dir kommen mit dir beten, die kommen besuchen. Ich habe die Gemeindemitgliederliste angeschaut, vorgestern. Es hat mich Wunder genommen, wie viele Mitglieder haben wir überhaupt. Es sind über 300. Und es tut mich, wenn wir über 300 Leute haben, mit dem Appnet, mit hier, in der Go und so weiter, da ist sicher jemand, der dich versteht. Wo du dein Herz kannst ausschütten und die Person mit dir beten. Wir sind eine Gemeinde, die viel leihen, viel arbeiten. In Haufen Teams, Trägerkreismission, Jungschi, Senioren, TC, Chor, Baukommission, Ältestenrat, Gemeindeleitung, man muss fast sagen, you name it, we have it. Sechs, und wir haben so viele Gruppen, die einander helfen, so zu werden wie Jesus. So viele Gruppen, wo wir unser Herz ausschütten und andere mit ins Bett. Im Neuen Testament finden wir das Wort einander, einang, 48 Mal. Im Alten Testament, einang helfen, einang gemeinsam dienen, ist mehr als 50 Mal. Miteinander beten, füreinander beten, einang helfen. Das ist aktiv. Einang helfen, füreinang beten. Es ist ein Miteinander. Es darf nicht, ich gehe einfach da durch und die anderen alle dort lassen. Gemeinde ist uns alle. Es kann nicht eine Einzelperson sein oder eine einzelne Gruppe. Ich möchte euch eine Lebensgeschichte erzählen, die ich mitbekommen habe von einer jungen Frau. Und ich erzähle es jetzt einfach in ihrer Ich-Form, weil das geht dringender, aber ich bin nicht die Person. Aber ich erzähle es gleich im Schnellzug-Tempo. Die Frau hat gesehen als Entschuldigung. In der Lebensgeschichte sieht sie, meine Mutter hat meinen Vater verlassen, als ich 4 Jahre war. Sie war schwanger mit meiner Schwester. Ich bin auch von meinen Grosseltern gezogen worden. Und als ich 6 war, da hat das Problem angefangen. Meine Mutter hat neun Jahre geheiratet. Mein Stiefvater war Alkoholiker. Physisch, psychisch, sexuell hat er mich misshandelt und vergewaltigt. Wenn er mich jeweils bewusstlos geschlagen hat, dann hat er erst aufgehört, mich zu schlagen. Mit 11 bin ich vor einem Spiegel gestanden und habe ein langweiliges Gesicht gemacht, weil ich nie mehr lachen in meinem Leben. Die verborgenen Wunden haben mich geschmerzt, was mir angetan wurde. Ich hatte kein Selbstwertgefühl mehr. Ich bin aufgewachsen mit, du bist ein schlechtes Mädchen. Niemand kann dich gerne haben. Ich konnte keine Beziehung aufbauen, vor allem nicht zu Männern. Ich habe mich geschämt, ich hatte ein schlechtes Gewissen, ich war entmutigt und hatte ständig Angst. Ich bin erdrückt worden. Übrigens, das ist eine wahre Geschichte. Das ist eine wahre Geschichte von dieser Frau. Ich habe Verliebe verlangt und habe sie nie noch bekommen. Mit 15 war ich schwanger. Im 6. Monat bin ich von einem Auto gekumpelt, in der Hoffnung, der überfahre mich. Und der Fahrer hat mir eine Lektion erteilt. Er hat mich nicht angefahren. Und er hat mir erklärt, warum ich lebe, für was ich da bin. Ich habe dann ein gesundes, schönes Kind auf die Welt gebracht. Der Vater, der hat mich schon längstens verlassen und sich daraus gemacht. Es war viel für mich. Liebe habe ich keine bekommen. Alle meine Beziehungen, die ich hatte, sind in die Brüche gegangen. Bursch für Bursch hat mich missbraucht. Ich habe es erlobt. Keiner war nett. Mit 19 habe ich geheiratet. Der Bursch hat nichts gewusst von meinen inneren Wunden. Mir war es unmöglich, in einer Beziehung zu leben. Mein Mann hat gekämpft für Intimität in unserer Ehe für 10 Jahre lang. Und es ist nicht zustande gekommen. Letztendlich ist mir gelungen, dass ich über meine inneren Wunden erzählen konnte. Niemand hat mir es geglaubt. Niemand in meiner Familie. Mit der Ausnahme von meinem Mann. Ich war ein Jahr lang in Seelsorge, damit unsere Ehe funktionieren konnte. Es hat nicht geklappt. Und dann sind wir zusammen in die Seelsorge gegangen. Mit meinem Mann und ich. Und dann hat es angefangen. Wir sind in ein Eheseminar gegangen am Wochenende. Und ich gehört von bedingungslosen Liebe, die Jesus uns entgegenbringt. Mein Mann hat mich bedingungslos geliebt. Ich habe das Konzept von Gott langsam anfangen verstehen. Ich bin nicht mehr ausgenutzt worden. Ich habe gelernt, Vertrauen, Gott vertrauen und meinem Mann vertrauen. Und so hat es langsam angefangen, die Heilung und das Wachstum. Mein Mann hat früher gesehen, wenn du 100 Kilo schwer bist, dann laufen dir der Faul hängen. Und ich bin mehr als 100 Kilo geworden, plötzlich. Und er hat mich trotzdem noch geliebt. Er ist bei mir geblieben. Er hat mich nicht verlassen. Je näher ich zu Gott gekommen bin, je mehr Heilung habe ich erfahren. Dann wir müssen zügeln. In eine andere Stadt. Da war ich einsam. Ich habe mich abkapseln, weil mich niemand kennt hat. Und eines Tages, meine 8-jährige Tochter ist von der Schule hergekommen, respektive vom Spielplatz hergekommen, und ruft an die Tür: Mutti, ich habe eine Frau mitgebracht, damit du mit ihr Kaffee trinken kannst. Und da habe ich realisiert, ich brauche Gemeinschaft. Ich muss wieder unter die Leute, schon um meine Tochter zu lieben, unter die Leute. Meine verborgenen Wunden, sie sind langsam geheilt worden. Ich habe gelernt, dass ich vergeben muss. Dass ich in die Zukunft schauen muss. Auf Jesus. Schnellbleichen helfen nicht. Und ich habe realisiert, was in Sprüche 3,5 steht. Verlass dich nicht auf deine eigene Urteilskraft, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. In der Zwischenzeit sind mein Mann und ich an einem Hauskreis für Überlebende beigetreten, die die gleiche Situation hatten. Wir helfen einander. Seit über 6 Jahren sind wir jetzt in der Gemeinde, sind dort daheim. Aber wir realisieren, das schöne Singen im Gottesdienst, Predigt und Musik reicht nicht. Ich brauche eine kleine Gruppe, wo ich ehrlich sein kann und sie für mich beten. Ein junger Freund hat mich letzthin im Gottesdienst angetroffen. Er hat gesagt: Ich habe gar nicht gewusst, dass du daher gehst. Warum hast du mir nie davon erzählt, von deiner Hoffnung? Ich habe gern alles für mich behalten. Ich habe realisiert, es ist Zeit, dass ich das ändere. Als erstes habe ich ein Fischchen ins Auto geklebt. Jetzt sehen es alle, dass ich Christ bin. Als zweites habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. In einen Hauskreis bin ich gegangen. Ich habe realisiert, dass ich Gaben habe, die ich einsetzen kann. Ich arbeite jetzt mit der Senioren in unserer Gemeinde. Als ich mich taufen lasse, habe ich realisiert, dass ich nicht über jemanden böse sein kann, und selber eine stille Zeit haben. Ich habe realisiert, ich muss meinem Stiefvater vergeben. Sonst kann ich nicht die Bibel lesen und mit Gott Gemeinschaft haben. Ich habe meinem Stiefvater einen Brief geschrieben und habe ihm gesagt: Ich vergebe dir, was du mir angetan hast. Und von dann an habe ich gemerkt, im Gehorsam weiterzugehen, erfüllt mich mit Freude. Soweit der Lebensbericht von dieser jungen Frau. Das Gebet und Hoffnung von mir ist, dass auch du deine inneren Wunden, ob sie gross oder klein sind, kannst lösen. Für was brauchst du Heilung in deinem Inneren? Möchtest du Heilung? Mach den ersten Schritt. Red mit jemandem. Frag jemandem, der für dich beten soll. Heute am Gottesdienst, wenn der Segen gesprochen ist, wären ein paar Männer und Frauen da vorne gekommen, die auf dich warten. Du kannst es in zwei Sätzen sagen, was dich beschäftigt, und sie werden für dich beten. Jesus sagt, darum kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und belastet seid. Ich will euch Ruhe schenken, dass ihr aufatmen könnt. Jesus gibt dir die Ruhe, dass du kannst aufatmen und fröhlich durchs Leben gehen. Amen.